Oh, schaut sie an, sagt denn Tombi boshaft. Sie plustert sich auf. Der Keks bläht sie auf. Patience war so wütend auf mich, wie ich auf Irene und Tombi. Schämst du dich nicht, Hambuzai? Deiner eigenen Schwester den Keks wegzuessen? Okay, sie haben mich zu euch ins Zimmer gesteckt. Aber ich bin eure Schwester und ich bin älter als du. Und ich war letztes Jahr jedes Mal auf der Ehrenliste, außer beim allerletzten Mal, wegen Pech bei den Noten. Okay, sie stecken uns hier zu euch, aber wir sind älter als ihr. Und ihr solltet lernen, uns zu respektieren. Anastasia und Ben Hilda, die sich als Ältere ebenfalls ungerecht behandelt fühlten, stellten sich zu ihr. Sogar ein Tombi schob sich zu der Gruppe, während Irene auf ihrem Bett sitzen blieb und listig lächelte, als die Stimmung hochkochte. »Wofür hältst du dich?« schäumte ich. »So ein Theater, um einen Keks zu machen? Wer sollte sich schämen? Ich nicht. Du solltest es. Weil sich Tracy, die nur helfen wollte, schlecht gefühlt hat. Ach, du! Du!« Mir fehlten die Worte. Deswegen griff ich auf eine Beleidigung aus meiner Kindheit zurück. »Ach, du! Du mit deinen großen, dicken Pickeln, du! Masikupundu!« Tombi verlor erneut ihre Fassung. »Nein, du! Warum respektierst du Sissy Patience nicht? Redest du deswegen so? Weil ich die Wahrheit gesagt und ihnen erzählt habe, dass du den Keks gegessen hast? Jetzt lass uns in Ruhe! Sag kein Wort mehr!« kreischte sie ein Ultimatum und glühte vor Solidarität mit den Älteren. »Wenn du reden willst, geh, lass uns allein. Geh einfach und sag etwas zu deiner Murungu, dieser Tracy.« Ihre blitzenden Augen waren rot. Die kleine Gruppe schloss sich zu einer solidarischen Phalanx um Patience. »Nicht nur Pickel«, erwiderte ich zornig. »Masikusamu«, schrie ich Anastasia an. »Es sind zu viele große Brüste, zu viel Scheiße in euren Köpfen und in euren Toiletten, zu viel von allem.« »Was? Und deine etwa nicht? Ist deine sauber und riecht nicht?« schrien Tombi. »He, du glaubst, dass sie rein ist? Du glaubst, dass sie nach Myrrhe und Weihrauch riecht?« Sie sprang in die Luft, als wäre sie über ihr eigenes Sakrileg unerträglich aufgebracht. Anastasia streckte halbherzig die Hand aus, ohne die ernsthafte Absicht, unsere aufgeregte Mitbewohnerin aufzuhalten. Als unsere Klassenkameradin auf mir landete, stieß sie mich auf mein Bett und schlug so fest auf mich ein, dass mir die Tränen kamen. Ich rächte mich, indem ich jeden weichen Teil packte, den ich zu fassen bekam, um daran zu zerren, zu zwicken, zu kratzen. »Tracy ist in Ordnung«, schrie ich. »Weißt du, wo meine Schwester ist? Kennst du Netzai? Sie ist meine kleine Schwester. Weißt du, wohin sie gegangen ist?« »Was sollen wir tun? Sissy Ben Hilda, Sissy Anastasia, was, Kani, was?« Patience saß auf ihrer Bettkante, die Arme um den Kopf gelegt, und wehklagte, als wäre sie untröstlich. Die Tür zum Flur wurde geöffnet, ohne dass jemand darauf achtete. Patience, die einzige, die eine angemessene Distanz zur Rauferei hatte, sagte, dass es Miss Plato sei. Jedenfalls hörten Tombi und ich erst auf, uns gegenseitig zu attackieren, als alle anderen Mädchen die Luft anhielten und eine Stimme beunruhigt rief: »Mädchen, Mädchen, bitte! Was um Himmels Willen ist los?« Es war Schwester Catherine. Wie es schien, hatte Miss Plato den Anblick nicht verkraftet, als sie hereinkam, um die Quelle des Aufruhrs zu erkunden und die diensthabende Nonne gerufen. Wir hatten Glück, dass es Schwester Catherine war. Sie brachte einen dazu, sich zu schämen, statt zu streiten. Meine Nase blutete. Tombis Auge, der weiche Teil, schwoll schlimm genug an, um eine Verletzung des Gewebes dahinter nahezulegen. »Sofort nach... Also nach allem, nachdem ihr für euch habt eintreten müssen. Am selben Abend.« Schwester Catherine war extrem enttäuscht. Es war schwierig. Worte wie diese weckten den Wunsch, einander wieder anzufunkeln. Doch Schwester Catherine neigte ihre hohe, schlanke Gestalt bekümmert über uns. Eine Hand unter meinem Kinn, um die Stärke der Blutung zu überprüfen, die andere schoben Tombis Kopf nach hinten, um das geschwollene Auge zu begutachten. Eine weiße Hand auf unserem Haar. Wir staunten. So etwas hatten wir noch nie erlebt.
Oh, Tombi. Oh, Tambuzai.
Sie blickte verzweifelt von einer zur anderen. Schwester Catherine war eine der wenigen Lehrerinnen, die versuchten, unseren Namen richtig auszusprechen und uns nicht verwechselten.
Oh, Patience,
wandte sie sich bekümmert an die Drittklässlerin. Geh und bitte Miss Plato um den Erste-Hilfe-Kasten. Patience zog ihren Bademantel an und lief hinaus. Die Schwester schüttelte den Kopf, blickte von Tombi zu mir, von mir zu Tombi, bis wir alle drei den Tränen nahe waren. Sechstes Kapitel.
Ekani, ja, Tambuzai.
Baba Mukuru strahlte.
Maneru Mwanawangu. Guten Abend.
Ich war für die Ferien nach Hause gekommen. Oder präziser, ich war an dem Ort, den ich zu Hause nannte. Und das war die Mission. Seit langem schon zog es mich nicht mehr ins Dorf. Und es kam auch nicht mehr in Betracht, dorthin zurückzukehren, nachdem ich die Befriedigung in den Augen meiner Mutter gesehen hatte, als Baba Mukuru verprügelt worden war.
Maneru, Shewe.
Guten Abend, mein Herr, schaltete sich Mai Guru ein, versüßte ihre Stimme, um ein Schmollen zu beschwichtigen, da Baba Mukuru unangemessenerweise zuerst die junge Person begrüßt hatte, bevor er die Frau wahrnahm, die er geheiratet hatte.
Ah, Maswera hier, Mai. Wie war dein Tag?
Guten Abend, guten Abend. Schloss mein Onkel jetzt Mai Guru in die Begrüßung mit ein.
Ja, Nyasha.
Mein Onkel nickte seiner schweigsamen Tochter zu. Dann stellte er seine Aktentasche neben dem Kamin ab und setzte sich endlich auf seinen Platz am Tisch. Prudence, die wir Sissy P nannten, das neue Dienstmädchen, brachte die Schüssel, damit er sich die Hände waschen konnte. Wir aßen zu Abend. Das Essen wurde im Esszimmer eingenommen, das die Form eines halben Oktagons hatte. In jeder Außenmauer befand sich ein Fenster mit vielen kleinen Scheiben, die dem Zimmer die Atmosphäre des Turms einer gefangenen Feenkönigin verliehen. Durch das Fenster hinter Baba Mukuru konnten Mai Guru und ich während der kurzen Dämmerung die staubige, verlassene Straße sehen, die sich wie ein breites, ausgetrocknetes Flussbett zur Mitte des Missionsgeländes schlängelte und auf der Baba Mukuru gerade erst gekommen war. Es war eine Erleichterung zu wissen, dass er sie sicher entlang gegangen war, denn sie machte Angst. Was würde sonst noch dort unterwegs sein, bevor wir mit dem Essen fertig wären oder zwischen dem Gebet und dem Zu-Bett-Gehen und dem Erwachen? Die Ausgangssperre hatte jetzt auch die Mission erreicht. Die zeitlichen Einschränkungen krochen wie eine tödliche, chronische Krankheit aus dem Dorf und verbreiteten sich. Die Rhodesier sagten, die Ausgangssperre, die sie verhängten, beginne um 6 Uhr. Wie jeden Abend in den 2 Wochen seit meiner Rückkehr hatten meine Cousinen Yasha, Mai Guru und ich gewartet, vorsichtig aus unterschiedlichen Fenstern auf die Straße gespäht, einen langen Augenblick geblinzelt, ohne auszuatmen, um den genauen Moment nicht zu versäumen, in dem das Licht in Baba Mukurus Büro erlosch und sich Dunkelheit herabsenkte. Auch dann trauten wir uns noch nicht auszuatmen. Meinem Onkel diente ein Zimmer im zentralen Gebäude der Mission als Büro. Er saß am Ende des Flügels, der sich in Richtung seines Hauses erstreckte, während das Zimmer des Sachbearbeiters davor lag und die Büros der Verwaltung, wo die Bewohner der Mission ihre Betriebskostenrechnungen bezahlten, und die Telefonzentrale und der Kiosk befanden sich wiederum davor. Niemand in der Geschichte der Mission hatte je so spät noch gearbeitet wie Baba Mukuru, außer ihrem Gründer, Bischof Diergut. Er war stolz darauf, und Mai Guru beschwerte sich darüber, dass er in der Lage war, erst mehrere Stunden nach Mitternacht nach Hause zu kommen und dennoch um 7 am nächsten Morgen wieder im Büro zu sein. Das schaffte Baba Mukuru sogar, nachdem ihn die großen Brüder verprügelt hatten. Es brauchte die rhodesische Regierung, um den gewohnheitsmäßigen Fleiß meines Onkels zu dämpfen. Kurz nachdem sich die Nachricht, dass der Direktor der Mission verprügelt worden war, herumgesprochen hatte und sich die Leute unterschiedliche Gründe dafür zuflüsterten, schickte die rhodesische Armee ein grün- und khakifarben getarntes Fahrzeug die rote Straße zur Mission entlang. Ein verlegener und ärgerlich dreinblickender Offizier stieg aus und überbrachte die offizielle Mitteilung, dass die Regierung von Rhodesien die Mission von nun an mit einem strengeren Sicherheitsstatus belegte. Baba Mukuru überwand seine Frustration wegen der Behörden, indem er das zweckmäßige, etwas ungehörige Chicheru spielte. Auf Deutsch fangen. Man kam sich fürchterlich nah, aber nicht so nah, dass einen der Fänger fassen konnte. Das war mir neu, dass Spiele auf diese Weise gespielt werden konnten, sogar von Erwachsenen. Es war höchst erstaunlich, da ich selbst vor vielen Jahren aufgehört hatte zu spielen. Vor einer jetzt befriedigend lange zurückliegenden Zeit, als mein Onkel ins Dorf kam und meinen Bruder und nicht mich für eine Ausbildung erwählte. Ich erinnerte mich nicht mehr gern an diese Zeit, denn es war so schmerzhaft gewesen, übergangen zu werden. Damals war der Wille zu spielen in mir erloschen. Und als mir endlich die Gelegenheit geboten wurde, rechtfertigte ich sie so überragend, indem ich einen Platz im Young Ladies College of the Sacred Heart erhielt, dass es keinen Grund gab, zu einer Vergangenheit zurückzukehren, die so wehtat, wie ich mir vorstellte, dass Netzais Amputation schmerzen musste. Unter meinen derzeitigen Umständen waren meine Möglichkeiten unendlich. Davon war ich überzeugt. Und ich war bereit, die kleinen Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, auf die ich unterwegs stoßen würde. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt okay war. Und ebenso die Welt. Ich befand mich auf direktem Weg in eine so strahlende Zukunft, dass sie oder ich heller leuchten würde als meine Gemeinde. Wahrscheinlich sogar als das ganze Universum. Da war ich, Schülerin in der angesehensten Privatschule des Landes. Und nicht nur war ich dort, ich war eine Ausnahmeschülerin. Ich nahm den Fingerzeig meines Onkels an und erinnerte mich gern daran, mit einer gewissen überlegenen Schadenfreude für geringere Individuen, die nicht dazu in der Lage waren, dass man von Institutionen wie dieser nicht aufgenommen wurde, indem man spielte. Außer es handelte sich um genehmigte Spiele. Auf meiner Liste geringerer Sterblicher standen Baba und Mai, deren bessere Eigenschaften, soweit ich sah, nicht über neidische Faulheit hinausgingen. Ich dagegen war ausreichend fokussiert, um die Ehrenliste ins Visier zu nehmen. Spiele, genehmigte Spiele, bei denen ein Mädchen überragend abschneiden musste, vergrößerten die Chancen auf Ehre. In meinem Fall gehörten Hockey, Tennis, Schwimmen und Leichtathletik zu den genehmigten Sportarten, sowie es die Spielfelder zwischen dem Eisernen Tor und den Zedern vorschrieben. Das behielt ich im Sinn und spielte beflissen Hockey für die B-Mannschaft der Schule. Für die A-Mannschaft war ich allerdings nur Ersatzspielerin, da ich, bevor ich nach Sacred Heart kam, kein Hockey gespielt hatte. Jedenfalls gab es die Tendenz, dich nicht in die A-Mannschaft aufzunehmen, wenn du nicht beträchtlich exzellenter spieltest als exzellent. Denn es war schwierig für Mädchen wie uns, gegen Regierungsschulen anzutreten. Miss Whitley, unsere Sportlehrerin, erinnere ich mich jetzt, wollte mich für die A-Mannschaft der unter 16-Jährigen. Aber ich lehnte ihr Angebot ab. Ich wollte in die offizielle Schulmannschaft oder gar nichts. Für weniger würde ich nicht spielen. Ein anderes Problem war, dass ich in meiner Klasse für die unter 14-Jährigen hätte spielen sollen. Meine angeborene Begeisterung, meine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, wurde gedämpft von der Diskrepanz zwischen meinem Alter und dem Alter der meisten meiner Klassenkameradinnen. Es war ein Leben der Diskrepanzen, der lautstarken Forderungen während der Schulturniere der unter 16-Jährigen. Warum bist du nicht in die Schule gegangen, als du hättest gehen sollen? Hättest du nicht zur rechten Zeit anfangen können? Wie ich litt, als ich diese Fragen an mir herumschnippeln, meine niedere Herkunft aufdecken hörte. Infolgedessen bewegten sich meine Glieder steifer bei den unter 16-Jährigen, als wenn ich bei Sacred Heart B auf den Hockeyball eindrosch. Mir war nicht klar, wie sehr es dieser Herangehensweise an Mut mangelte. Im Gegenteil, ich tat mir selbst leid, ohne dass es dafür Bedarf gegeben hätte. Ich verzichtete also darauf, mich bei den unter 16-Jährigen hervorzutun und zog Mittelmäßigkeit bei der 11 der Young Ladies B vor und aufgrund enttäuschten Ehrgeizes misstraute ich Spielen schließlich wieder. Und jetzt war hier in der Mission eine Ausgangssperre verhängt worden. Es waren nur ein paar Europäer in der Mission. Auch für sie galt die Ausgangssperre. Es waren also wesentlich mehr Leute frustriert als Mädchen in meinem Zimmer in der Schule. Bevor die Ausgangssperre über Baba Mukuros Mission verhängt wurde, ahmte der Sachbearbeiter seinen Direktor mindestens einmal in der Woche nach und ließ noch bewundernswert spät in der Nacht das Licht in seinem Büro brennen. Die Fenster der Verwaltungsbüros glühten nach Dienstschluss regelmäßig gelb, sodass die Missionsbewohner nicht überrascht waren, wenn abends Licht zu sehen war. Jetzt veränderte die Ausgangssperre alles. Das Personal räumte seine Papiere und Akten um 3:30 auf statt um 5, mit dem Hinweis, dass man bei den Rhodesiern nie wüsste. Sie führten an, dass die Ausgangssperre zwar offiziell um 6 begann, aber stand auf dem Zettel mit der Information nicht irgendetwas davon, dass Änderungen ohne Vorankündigung möglich waren? Nun, sollte etwa der eigene Körper bemerken, dass die Ausgangssperre geändert worden war? Fragten die Leute. Was also war sinnvoll? Sollte ein Rhodesier entscheiden, dass als vorübergehende Sparmaßnahme keine Mitteilung gemacht würde? Ah, wer konnte da an etwas anderes denken als an vorauseilenden Gehorsam? In der ganzen Mission staunten die Leute über die Effizienz von Unterwürfigkeit angesichts des militärischen Schachzugs. So gingen die Missionsbewohner ihren Angelegenheiten nach. Ich stimmte im Großen und Ganzen mit dieser Strategie überein und dachte dabei an die Vorschriften in der Schule. Was konnte man für oder gegen etwas tun, wenn es von denen vorgeschrieben wurde, die vorschreiben konnten, dass dieses Etwas sein oder nicht sein sollte? Baba Mukuru jedoch wollte sich nicht herabsetzen und auf träge Mittelmäßigkeit reduzieren lassen und optierte für Spiele. An düsteren Tagen, wenn Gewitterwolken auf die Wipfel der Orchideenbäume mit den aschfarbenen Blättern drückten, die die zentrale Straße der Mission säumten, war Baba Mukurus Licht nie, wie von den Behörden vorgeschrieben, um 6 Uhr ausgeschaltet, außer der Strom war ausgefallen. Bei Stromausfällen zündete mein Onkel eine Paraffinlampe an. Und nach ein paar Sekunden Dunkelheit und Flackern, während die ersten Zündhölzer erloschen, war ein mattes, warmes Licht zu sehen, das unnatürlich weit entfernt zu sein schien. Um 6:00 konnte man ihn, wenn man meinen Onkel kannte, auf die Uhr blicken sehen, die er vor über einem Jahrzehnt in England gekauft hatte. Wie er prahlte, war es ein Zeugnis für all die großartigen britischen Fähigkeiten, dass die Uhr auch jetzt noch akkurat tickte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Stunde gekommen war, legte der Mann seine Papiere beiseite, wählte pedantisch die aus, die er abends zu Hause bearbeiten wollte, und steckte sie in seine Aktentasche. Wenn der Sonnenuntergang den Himmel über den Bergen rosa und golden färbte, sah man ihn um 6:10 aus seinem Büro treten, zu seinem Haus schauen, sich umdrehen und die Tür abschließen. Im Winter, wenn der Rauch von Holzfeuern das letzte Tageslicht erstickte, musste man warten, bis er 1 Minute später aus den Schatten trat. Dann machte sich Baba Mukuru auf den Heimweg, ging vorsätzlich und extrem provokant in der Mitte des Wegs. Warum geht er nur so langsam? Maiguru seufzte und atmete dabei ewig lange ein. Sie war um diese Uhrzeit für gewöhnlich in der Küche, von wo aus sie ihren Mann durch, abgesehen von Fettspritzern und Staub, saubere Fenster verfolgte. Im Gegensatz zu meiner Cousine Nyasha und mir, die wir im Wohnzimmer saßen und Lamellen auseinanderschoben. Wir, seine Frau und die Töchter, vergaßen oft zu atmen, saugten Luft ein und ließen sie nicht mehr heraus, während Baba Mukuru nach Hause ging. Wenn er in den Schatten der Kiefern am Wegesrand verschwand, versuchten wir alle drei zu ergründen, was er empfand. Weiter entlang des Wegs standen kleine Lockhartbäume. Dann folgte ein Baldachin aus Weinreben. Sobald er dort ankam, konnten wir ihn besser sehen. Und wieder versuchten wir, in seinem Gesicht zu lesen, an der Haltung und Spannung seiner Schultern, der Festigkeit seines Griffs, um die Aktentasche zu erkennen, ob er einen guten Tag hinter sich hatte oder nicht. Wenn Baba Mukuru näher kam, liefen wir ins Esszimmer und setzten uns auf unsere Plätze, sodass er nicht auf uns warten musste, wenn er eintrat, und sofort essen konnte, mit einem Minimum an Irritation. Prudence brachte rasch und schweigend die Schüssel mit Satsa, Reis, Gemüse und Fleisch herein. Maiguru nahm einen Servierlöffel und hielt ihn unentschlossen hoch, damit sie ihn auf der Stelle in eine Schüssel tauchen konnte, falls Baba Mukuru sofort essen wollte. Wenn er jedoch in mitteilsamer Stimmung war, fragte sie ihn nach seinem Tag und sprach ein langes Lobgebet auf Gott, weil er für uns sorgte und gleichzeitig Baba Mukuru gesund die Missionsstraße hatte hinter sich bringen lassen. Heute lächelte mein Onkel.
Tambo Tsai, sagte er, als er sich setzte. In seiner Stimme schwang ein Unterton von Zufriedenheit mit, den er nicht ganz verbergen konnte, und sein Tonfall war sehr freundlich.
Tambo Tsai, heute ist etwas gekommen. Es ist an mich adressiert, aber es geht um dich.
Er griff in seine Jackentasche und holte einen beigefarbenen Umschlag heraus, bedruckt mit einem burgunderroten Herz.
Es ist dein Zeugnis, Tambo Tsai.
Weißt du, Mai, wandte er sich an Mai Guru, die den Servierlöffel in ihren Fingern auf den Rand der Schüssel mit Satsa stützte.
Weißt du, ich wünschte, Tambo Tsai hätte ganz viele davon. Genug, um einen Roman daraus zu machen. Ihre Zeugnisse sind die beste Bettlektüre.
Er winkte mit dem Umschlag, nahm sein Messer und schlitzte ihn mit einer ausholenden Bewegung auf. Als er das beigefarbene Blatt mit dem burgunderroten herzförmigen Wappen herausnahm, sprach Baba Mukuru weiter davon, wie erfreulich er meine Zeugnisse fand.
»Sie sind nicht wie die von Chido«, erwähnte er meinen Cousin, der einen Kanu-Ausflug mit seinen Freunden den Baker-Jungs machte. »Wenn Sie Noten für Football oder Rugby vergeben würden, dann könnten wir vielleicht etwas Gutes sagen über Chido, unseren Sohn. So wie es nun einmal ist, sind die Noten, die er bekommt, nutzlos und manchmal muss ich mich davon abhalten, seine Zeugnisse mit dem Abfall wegzuwerfen.«
Wenn es als Kompliment für mich gemeint war, hatte es den gegenteiligen Effekt. Mir wurde unbehaglich. Neben mir begann Nyasha schwer zu atmen und unter dem Tisch mit den Fingern zu trommeln. Doch obwohl sie wieder in die Missionsschule ging, weil ein Internat laut Mai Guru zu stressig für sie wäre, wurde sie mit großen Dosen Lagaktil zumindest teilweise ruhig gestellt, sodass sie dieser Tage etwas, aber nie unerträglich labil wurde.
»Wie hat sich unsere Schwester Tambo Pai geschlagen?« trällerte Mai Guru, tauchte den Löffel viel kraftvoller in die Satsa, als ihre Stimme hätte vermuten lassen, und warf ihrer Tochter zerstreut einen Blick zu. Sie wandte sich mir zu.
»Weißt du, Schwester Tambo Pai, Nyashas Zeugnis wird extrem gut ausfallen, wenn die Schule schließt und der Direktor«, sie kicherte Baba Mukuru kokett an, »es den Eltern aushändigt.«
»Geschichte«, las Baba Mukuru mit der Miene von jemandem vor, der beabsichtigt, eine lange, oft vorgetragene und geliebte Predigt zu halten. 89%. Außergewöhnliches Verständnis aller Fakten.
Sehr gut, Tambo Tsai, sehr gut.